Bisschen theoretisch. Ein Podcast des Museums für Kommunikation.
Ein bisschen theoretisch,
aber schon noch praktisch.
Wie lernen Kinder sprechen? Wie kann man ihnen dabei helfen? Und was tut man, wenn es nicht so reibungslos verläuft? Was für Voraussetzungen braucht es im Hirn und in der Umgebung? Diese und ähnliche Themen werden wir nun gemeinsam anschauen. Das ist der Podcast «Bisschen theoretisch». Mein Name ist Mia Hoffmann. Mir gegenüber sitzt Martina Wetsch-Goth und wir sprechen heute über Spracherwerbstheorien und die Frage, wie lernen wir sprechen? Martina Wetsch-Goth ist Logopädin und arbeitet als Dozentin und wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Hochschule für Logopädie Ostschweiz. Davor hat sie 12 Jahre in einer Praxis im Frühbereich gearbeitet. Dort steigt sie bald auch wieder ein. Sie lebt mit ihrem Mann und ihren 2 Söhnen in der Ostschweiz. Der eine Sohn ist 12, der andere 9-jährig und hat Trisomie 21. Dies ist relevant, weil wir auch noch über seinen Spracherwerb sprechen werden. Martina, schön bist du da.
Ich freue mich sehr, hier zu sein. Danke für die Einladung.
Sehr gern geschehen. Mama, Papa, Tata, Jaja. Diese Bezeichnungen für enge Bezugspersonen sind alle sehr einfach gebaut. Mit A und Wiederholung, das kann kein Zufall sein, oder?
Das ist kein Zufall. Und auch in der Betonung, wie du es gesagt hast, typisch für das Deutsche.
Wie meinst du die Betonung?
Im Französischen würde man beispielsweise «Mama» sagen und das hört man bereits, wenn Kinder weinen. Man hört das in der Form, wie sie betonen. Die tönen anders, wenn sie weinen und so auch die Betonung bei den ersten Wörtern.
Du meinst also, sie nehmen die Sprachmelodie schon auf, bevor sie auch Wörter formen?
Ganz genau. Sie orientieren sich bereits daran, wenn sie erste Wörter hören und deshalb hört man das auch, wenn wir sie sprechen hören. Genau.
Und dass diese... Also, dass der Vokal A ist, ist wahrscheinlich, weil er so einfach ist für den Mund, dass man nicht O vielleicht so stark schließen muss.
Bei den Vokalen ist es nicht so eine typische Reihenfolge, mehr bei den Konsonanten. Das ist typisch, dass vordere Konsonanten zuerst geübt und gesprochen werden, weil man sie auch sieht. Oder ich kann das imitieren als Kind. Und ein hinterer Konsonant, G, beispielsweise, sehe ich nicht, wenn ich die Mama beobachte.
Da bleiben die Lippen so ein bisschen stehen und bei Mama, Tata sieht man es. Ah, mit Sichtbarkeit habe ich es mir noch nicht überlegt, aber weil es einfach scheint zu machen. Wie lernen wir Sprache? Wie würdest du einem Kind in ganz einfachen Worten erklären, wie lernen Menschen sprechen?
Ja, wir, die Kinder, wie lernen die sprechen? Sie lernen sprechen, wenn sie hören, wenn sie das nachmachen. Und Kinder lernen sprechen, weil sie etwas wollen. Das ist mehr die Antwort auf die Frage, warum? Aber ich denke, genau diese Frage ist eben treibend. Und wie sie dann sprechen lernen, ist wirklich über Nachsprechen, wiederhören, wie es tönt, selber hören, wie ich töne, wenn ich ein Wort sage. So lernen die Kinder dann auch die Formen der Wörter.
Wir lassen das mal so ein bisschen als Teaser stehen und kommen zur Theorie.
Die Theorie.
Spracherwerbstheorien oder wie wir sprechen lernen. Es gibt eine ganze Reihe von Erklärungen dafür, wie Kinder Sprache erlernen. Hier mal 2 der wichtigsten. Der nativistische Ansatz. Wie kann ein Kleinkind bereits mit 3 Jahren die wesentlichen Züge seiner Muttersprache beherrschen, obwohl jede Sprache ein eigenes komplexes System ist? Noam Chomsky, einer der meistzitierten Wissenschaftler überhaupt, glaubt, dass dies nur mit einer Art Universalgrammatik erklärbar sei. Alle Sprachen folgen bestimmten grammatikalischen Prinzipien und diese sind bei den Menschen als genetische Struktur angelegt, die sich durch entsprechenden Input, Spiel, Interaktion, Imitation aktivieren lassen. Der kognitive Ansatz sagt... Also die Kernthese des Schweizer Psychologen Jean Piaget ist, dass der Spracherwerbsprozess von der Intelligenzentwicklung abhängt. Oder anders gesagt, man muss erst verstehen, um sprechen zu können. Wenn Kinder zum Beispiel noch kein Verständnis für die Anordnung von Objekten haben, können sie auch nicht Konzepte wie «grösser» oder «kleiner» entwickeln. Sprache lernt das Kind laut Piaget durch Assimilation und Akkommodation. Assimilation meint, das Kind sieht ein haariges Tier und jemand sagt «Wow, wow», dann lernt das Kind, dass das die lautmalerische Beschreibung ist für ein haariges Tier. Dann Akkommodation, das Kind sieht ein haariges Tier und sagt «Wow, wow», aber jemand korrigiert und sagt «Die Katze macht Miau». Und dann kann die kognitive Struktur des Kindes sich anpassen und lernt, aha, nicht alle haarigen Tiere machen «Wow, wow», sondern nur ein Teil davon. Merksatz. Wie genau wir Sprache erwerben, ist noch immer ein Wunder. Aber egal in welcher Sprachumgebung Kinder aufwachsen, sie machen überall dieselben ersten Laute. Jetzt haben wir ziemlich Theorie gehört. Mich würde wundern nehmen, so quasi, was ist der heutige Stand der Forschung? Das sind jetzt auch schon ein bisschen ältere Theorien. Die habe ich auch in meinem Linguistikstudium schon gehört. Damals, was ist der aktuelle Stand? Was lehrt man an einer Hochschule für Logopädie, wie der Spracherwerb quasi funktioniert?
Heute weiß man, dass es wie ein bisschen von allem braucht. Also gerade wenn du den Nativismus ansprichst, also angeborene Kompetenzen, genetisch angelegte Kompetenzen, und es braucht die Interaktion, die jetzt nicht explizit genannt wurde, oder das Modell, das braucht auch diese Aspekte der Kooperation, ist auch ganz wichtig heute. Das ist der Konstruktivismus, der das betont, dass es eben nicht nur um Denken geht, sondern auch wirklich um das Miteinander, dass ich, was ich denken kann, eben auch einsetze in der Kommunikation mit meinen Mitmenschen. Man weiß heute auch, ja, es braucht die Denkentwicklung, auf jeden Fall. Das ist ebenso wichtig. Alles zusammen hat wie seine Berechtigung, aber es ist nicht entweder oder. Also es ist nicht entweder Anlage, so nennt man wie die Genetik, oder Umwelt, sondern es braucht eben beides.
Ja, ich habe das auch so gefühlt, so quasi, man kann es wahrscheinlich nicht gegenseitig so ausschließen. Jetzt gerade der Nativismus wird oder wurde auch viel kritisiert. Wie könnte man sich denn so eine Universalgrammatik überhaupt vorstellen?
Ja, das wurde wirklich, du sagst es schon, es wurde reduziert auf die Grammatik. Und das ist schon ein erster Knack, eine erste Knacknuss oder ein erster großer Kritikpunkt. Sprache ist nicht nur Grammatik. Und Nativisten sind der Ansicht, es braucht fast keinen Input. Also es braucht fast kein Modell der Eltern. Sie haben wie behauptet, auch wenn die Eltern falsch sprechen, Fehler sprechen, trotzdem lernt ihr das Kind korrekt zu sprechen. Und das war wie so lange die Begründung für den Nativismus.
Das ist eine steile These, wenn ich mir das überlege. Also lernt es denn nicht vielleicht korrekt sprechen, weil es auch noch andere Menschen oder sein Umfeld hört und nicht nur die Eltern?
Ganz genau. Das gab dann auch früh schon Studien oder Erlebnisberichte von Kindern, die sozial missbraucht oder einfach weil die keinen Input hatten, die vernachlässigt waren, und die haben eben tatsächlich Sprache, die nicht einfach gelernt. Und das war dann eine Gegenthese, oder? Also es braucht auch den Input, es braucht auch mehr als nur sprachlichen Input. Es braucht eben auch Zuwendung, Zuneigung, emotionales Geborgensein, um Sprache zu lernen.
Mhm. Wir kommen nachher kurz auf, was es für Schritte oder Phasen der Sprachentwicklung geht. Und ich werde jetzt noch ganz kurz zu Piaget wechseln. Ja, wie kann er seine Theorie also belegen, dass er sagt, es ist eins zu eins mit der Hirnentwicklung verbunden?
Also da gibt es eindeutige Belege im Sinne, es braucht eine gewisse kognitive Entwicklung. Vielleicht, du hast vorher Intelligenz genannt. Ich spreche eher von der kognitiven Entwicklung und meine Denkentwicklung. Und da hast du ganz sinnvolle Beispiele schon gemacht. Also ich beginne nicht vom Ball zu erzählen, wenn mir der Ball ans Konzept nicht wichtig ist. Und dieses Wissen, dass es den Ball gibt, auch wenn er nicht bei mir liegt, das ist Denkentwicklung. Und da ist man sich heute einig, es braucht eine gewisse ein gewisses Entwicklungsstadium in der Denkentwicklung, damit Sprache überhaupt notwendig wird für das Kind. Weil wenn das Kind nicht an etwas Abwesendes denken kann, dann will es auch nicht über diesen Ball beispielsweise sprechen. Und Heute sind mehr spannende Fragen dann, die gestellt werden. Wie geht es nachher weiter, wenn mal Sprache entdeckt wurde? Wie bedingen sich dann kognitive Entwicklung und sprachliche Entwicklung gegenseitig?
Mehr im Verlauf, ja. Nicht ganz am Anfang.
Genau.
Ja, wir können von mir aus auch gerade eigentlich zu diesen Phasen kommen. Mhm. Ist jetzt so ein bisschen da. Vielleicht noch zum Offenlegen. Eben, ich habe auch 2 Kinder. Die ältere Tochter ist 6 und der jüngere Sohn 2. Und ich habe das jetzt 2-mal auch so miterlebt oder bin mittendrin, das zu erleben. Ich werde dann vielleicht auch noch Beispiele bringen. Eben. Und ich fand jetzt so eine spannende Phase. Wieder beim Kleineren ist die Phase, wo sie so viel verstehen, aber noch nicht selber eigentlich sprechen können. Aber wenn man ihnen etwas sagt, sie wissen haargenau, was es ist und was sie tun können. Wenn wir das jetzt so ein bisschen einordnen, eben, wie würdest du sagen, welche Phasen sind so die wichtigsten? Gibt sicher ganz präzise, aber man kann sie auch ein bisschen gröber fassen. Also, du hast gesagt, beginnt schon im Mutterbauch. Hm? Phase 1 ist eigentlich Aufsaugen jeglicher Töne.
Genau. Was ich schon höre, oder die Prosodie, also wie ist die Sprachmelodie der Muttersprache, oder das hören die Kinder schon im Bauch. Und nachher finde ich eine ganz, also kann man wie sagen, das erste Lebensjahr ist schon sehr entscheidend, weil da beginnen die Kinder zu lallen, dieses ba-ba-ba, da-da-da, ga-ga-ga, und jetzt sind wir genau wieder bei den gleichen Laut- und Silbenkombinationen, wie du eingangs genannt hast, oder? Mama, Papa. Und das zeigt sich eben schon beim Lallen, wenn es noch nicht Wörter sind. Aber wenn die Kinder beginnen so zu plaudern, und das ist so etwa mit halbjährig, ein bisschen älter, das sind so diese schönen Momente, wenn ich auf der Straße einer Freundin begegne und die hat das Kind dabei und ich schaue in diesen Kinderwagen und sehe die Reaktion und höre die Reaktion, oder? Ich mache bababa und das Kind reagiert wieder. Das ist sehr entscheidend. Wenn Kinder nicht hören, dann kommt dieser Wechsel nicht schon mit knappjährig oder zwischen halbenjährigen und jährigen Kind, dann verstummen die Kinder, wenn sie wirklich starke Hörprobleme haben. Dann ist Ende des ersten Lebensjahres sehr entscheidend. Gerade das, was ich vorher genannt habe, das nennt sich Objektpermanenz. Eben, ich kann mich an ein Ding erinnern, ich weiß, es gibt das und will es auch benennen. Und etwas ganz Wichtiges kommt da dazu, der trianguläre Blickkontakt. Also vielleicht erinnerst du dich auch selber an diesen Moment, wo wie so plötzlich das Kind etwas sieht, was auf den Boden fällt und schaut dich wieder an. Und dann schubst es die Gabel wieder weg und schaut zur Gabel runter und schaut dich wieder an. Das ist enorm wichtig, weil in dem Moment das Kind wie merkt, aha, zu diesem Ding oder zu dieser Handlung sagt ja die Mama oder der Papa immer wieder auch ein Wort.
Also eben schon Interaktion, bevor es Worte fassen so formen kann.
Genau.
Als Vorübung. Einfach, damit es überhaupt lernt, ich kann dir etwas mitteilen, quasi heb mir diese Gabel auf.
Und ganz wichtig da eben, und das finde ich ganz entscheidend zu dem, was du vorher gesagt hast, die verstehen früher, als sie sprechen, die Kinder. Und das ist eben ein Schlüsselmoment, Ende erstes Lebensjahr. Dann beginnt das Kind einzelne Wörter in der Situation, wo ihr euch gerade zusammen befindet, zu verstehen. Es sagt sie noch nicht, aber es beginnt sie zu verstehen. Und eine nächste wichtige Etappe ist dann Ende zweiten Lebensjahres. Da so zwischen 12 und 18 Monaten kommen so die allerersten Wörter, oder? Da kommt mal Mama, Papa, Ball, Auto oder Tato, beispielsweise auch noch vereinfacht gesagt, oder Oma, Nani, je nachdem, wie es regional auch gebraucht wird. Und Ende zweites Lebensjahr kommt eben eine Wortexplosion bei ganz vielen Kindern. Da bin ich natürlich jetzt auch neugierig. Du hast gerade gesagt, eines deiner Kinder ist etwa 2-jährig. Erlebst du das?
Ja. Es gab wirklich diesen Moment, der ist jetzt vielleicht schon ein halbes Jahr zurück, als man jeden Tag eben fast zählen konnte, was alles dazukommt. Und also wir haben das Glück, auch 2, sag ich mal, mitteilungsbedürftige Kinder zu haben. Und auch in der Kita erzählen sie dann, wie jetzt der Kleine immer zu ihnen kommt und wirklich erzählen will. Und wenn ich in die Kita komme, dann macht er mir den Tagesbericht.
Wow, schön.
Also dann sagt er, dass er im Sandkasten war und was er zu Mittag gegessen hat. Und es ist quasi, er merkt schon, was ist jetzt angezeigt zu sagen. über solche Sachen staune ich dann noch fast mehr, als dass er es artikulieren kann.
Ja.
Also sie lesen die Situation.
Ja.
Das fasziniert mich enorm. Ich habe noch ein paar Beispiele mitgebracht.
Gerne.
Also er übernimmt eine Regel und kopiert sie dann. Also io hei ganget ich.
Ja.
Also gegangen ist und ganget ist eigentlich eine falsche Form, aber weil es oft so kombiniert wird, spricht er es wahrscheinlich so aus. Und ich nehme an, das ist komplett so, wie es passiert.
Genau, du sprichst jetzt eine Entwicklung an, die im dritten Lebensjahr passiert. Ende vom zweiten Lebensjahr ist der Wortschatz sehr entscheidend und nachher, wenn genügend Verben da sind, also wenn Kinder alltägliche Verben fahren, essen, trinken, rennen, so sagen, dann wird es eben möglich, die Wörter zu kombinieren. Und dann beginnen sie zu explorieren, wie jetzt die Grammatik funktioniert. Und das geht eben nicht von heute auf morgen einfach korrekt, sondern da müssen sie wie die Regeln implizit erfahren, oder? Mit diesem Beispiel, das du jetzt gerade gesagt hast, sagt das Kind eine vereinfachte Form. Sie ist nicht falsch, sie ist angekoppelt an etwas, was die Kinder hören, oder? Eine Vergangenheitsform, die aber noch falsch zusammengesetzt wird. Und natürlicherweise machen wir dann ganz häufig das, dass wir den Satz nochmal sagen. Aber ganz spontan, wir sagen nicht, lass nochmal, ich sag's nochmal. Sondern wir wiederholen einfach, ja, du bist dahin gegangen, wäre jetzt ein Beispiel für das Hochdeutsche, oder? Und ich bin da gewesen. Und das Kind hört, während es mit dir Radfahrt, hört es zu und implizit lernt es da dann die Grammatik.
Mhm. Ein anderes Beispiel, das geht jetzt mehr auch um die Lautformung. Ein bekanntes Beispiel in der Logopädie sicher ist immer der R. Was passiert damit? Und was ich jetzt spannend fand, dass er den R zuerst an verschiedenen Stellen im Wort aussprechen konnte, aber nicht am Anfang. Also dann sagt er Roboter für Roboter. Und jetzt hat es wie Klick gemacht und jetzt sagt er auch Roboter. Und ich habe mich wie gefragt, weshalb kann er es im Wort drin, aber nicht am Anfang?
Da gibt es immer individuelle Erklärungen. Für mich ganz spontan ist die Erklärung R, so wie du ihn jetzt gerollt hast, oder mit der Zunge, das braucht unheimlich viel Tempo, Koordination. Es ist eine sehr rasch wechselnde Bewegung. Und das kann einfach sein, dass das viel ringer geht, einfacher gelingt, wenn die Sprache schon in Bewegung ist. Und diesen Anschub zu machen für diese rollende Zungenbewegung ist zu Beginn des Wortes viel schwieriger. Jetzt für dein Kind, ist aber nicht die Regel. Spannenderweise ist es eigentlich genau umgekehrt, aber vielleicht greife ich da jetzt auch vor. Therapeutisch ist es genau umgekehrt, dass man eigentlich die Laute, die man trainiert mit den Kindern, zuerst zu Beginn des Wortes übt. Deshalb habe ich bewusst auch gesagt, es ist individuell. Und individuell ist nie falsch. Es ist nie richtig oder falsch bei der Sprachentwicklung.
Aha. Vielleicht noch ein drittes, dann können wir auch noch mal die Phasen wie weiter abschließen und dann fließend übergehen. Was wir sehr amüsant fanden, ich und mein Partner, unser Sohn, hat das Wort «o», also für «auch», in einem anderen Sinn genommen. Also dass dann zum Beispiel «ich auch esse» nicht bedeutet «ich will auch essen», sondern eben «ich will nicht essen». Also er hat, wir vermuten das gekoppelt, dass «o» eben heißt «ich nicht» statt «ich auch».
Ja.
Und es gab sehr lustige Situationen, weil es eigentlich dann das Gegenteil ist, ob er es auch will oder eben nicht will. Und ich glaube, jetzt hat es gewechselt. Aber es gab ein paar Irritationsmomente und wir dachten so, wie er hat ja geschnallt, an welche Stelle kommt es, wie verwende ich es, aber nicht was der Inhalt ist.
Was die Bedeutung ist. Ja, er hatte eine andere Bedeutung als ihr, oder? Und das zeigt jetzt genau wieder, wie wichtig dann die Interaktion ist. Er hat es gelernt, weil ihr es vielleicht mal erklärt habt oder weil er die Missverständnisse erkannt hat und da hat er gemerkt, er muss akkommodieren, er muss was ändern, oder? Auch. Und das ist natürlich oft so, dass Kinder, wenn wir jetzt das wieder die Phase anschauen, das dritte Lebensjahr. Und wenn wir mal bei den Wörtern bleiben, dann kann wie ein Zoobesuch so eindrücklich sein, da ist ein Zebra. Und das Kind sagt, Mama, Mama, schau, Pferd, Ross, jetzt in Schweizerdeutsch, schau, Pferd. Und das zeigt, wie es hat die Merkmale, die das Zebra und das Pferd voneinander unterscheiden, noch nicht erkannt. Es muss wie da jetzt wieder diese Merkmalsbeschreibung machen und das ist Bedeutung erwerben. Und wenn es dann merkt, aha, das mit dem gestreiften Fell, dieses Tier, das ist das Zebra, dann wird es wie merken, aha, dann brauche ich auch ein neues Wort dafür. Und das sind ganz typische Beispiele, die erlebt werden dürfen, wenn Kinder den Wortschatz aufbauen und eben den Wortschatz fortlaufend differenzieren. Und dieses Phänomen kennen wir alle bis heute. Oder wenn ich was Neues lerne, ich finde das so eindrücklich bei den Studierenden auch. Die lernen unglaublich viele neue Wörter, vor allem in den ersten Wochen des Studiums, oder? Da wächst der Wortschatz immens, einerseits in Bezug auf Wörter überhaupt aufnehmen in den Wortschatz, also die Wortform, und andererseits eben auch die Merkmale. Machen wir bis heute so.
Mhm. Ja, das ist vielleicht auch mal wichtig festzuhalten. Es ist nicht ein abgeschlossener Prozess.
Ganz genau, finde ich auch. Ja, wichtig.
Ja, dann sind wir jetzt bei den Phasen so beim dritten Lebensjahr. Was braucht es denn noch? Oder eben, wann sagt man, es ist fertig, dass es nicht fertig ist?
Genau, also am Ende des dritten Lebensjahres. Und ich spreche jetzt, das finde ich noch wichtig, ich spreche jetzt von der Entwicklung von Kindern, die einsprachig aufwachsen, oder? Das nehmen wir wie als Referenz. Am Ende des dritten Lebensjahres gehen wir davon aus, dass Kinder korrekte kurze Sätze sprechen. Also, dass sie sagen können, ich möchte Spaghetti oder Spaghetti liebe ich sehr. So, also, dass das Verb an der richtigen Stelle ist im Satz und dass es auch richtig an das Subjekt, also an die Person angepasst ist. Das ist so ein Meilenstein Ende des dritten Lebensjahres. Ende des vierten Lebensjahres erwartet man dann, dass diese Beispiele, die du vorher genannt hast, mit der Vergangenheitsform, dass die korrekt gelingen. Wirklich mit Hilfsverb, also ich habe gespielt, ich bin gegangen, ich bin gerannt und dass eben dann nicht mehr ich bin gerannt gebildet wird. Also das, da haben die Kinder wie in der physiologischen Entwicklung, so nennen wir das, in der unauffälligen Entwicklung Zeit bis Ende viertes Lebensjahr und auch für die Nebensatzkonstruktion. Oder beim Nebensatz rutscht ja das Verb, das angepasst wird an die Person, das konjugierte Verb an das Satzende. Ich möchte essen oder ich möchte Spaghetti, weil ich Hunger habe. Und das erwarten wir dann im Verlauf des vierten Lebensjahres. Ich gehe jetzt davon aus, das macht euer Sohn noch nicht.
Nein, genau. Die braucht sie schon.
Sie ist wie alt?
Die ist 6.
Ja, genau, das passt. Da wird jetzt ganz anderes spannend, nämlich das Schreiben lernen.
Mhm.
Ja.
Genau. Und auch Hochdeutsch sprechen, genau. Oder wie heißt das auf Französisch? Oder einfach überhaupt merken, was es da noch alles gibt.
Und da sind wir jetzt gerade dank deinen Kindern in einem wichtigen nächsten Schritt, nämlich dass die Sprachentwicklung auch eine wichtige Voraussetzung ist, um Lesen und Schreiben zu lernen. Was nämlich ich vorher ja beschrieben habe, ist, der Spracherwerb erfolgt implizit. Also, by the way, die Kinder machen, die sind ständig aktiv. Das ist nicht ein passiver Prozess, aber er ist nicht bewusst gesteuert. Und wenn Kinder dann im Kindergarten sind, sind so typische Beispiele, dass sie zu reimen beginnen. Ah, das tönt ja fast gleich. Schau mal, Mami, ich kann sagen, Suppe, Puppe, oder? Dass sie da die Reimwörter bringen. Und da beginnt eben eine neue Leistung oder eine neue Auseinandersetzung mit der Sprache, die bewusste Auseinandersetzung. Im Kindergarten ist beispielsweise ein Phänomen, dass wenn wir fragen, welches Wort ist länger? Regenwurm oder Schlange? Viele vierjährige Kinder...
Ich lache wegen dem Bild.
Ja, genau. Eben. Und jetzt ist genau das. Viele vierjährige Kinder sagen sofort, auf das Bild bezogen...
Schlange.
Ganz genau. Und wenn dann, nehme ich an, jetzt bei deiner Tochter der Moment gekommen ist, wo sie sich bewusst mit der Wortform auseinandersetzt, wird sie sagen, ja, Schlange ist schon grösser, aber der Regenwurm ist das längere Wort. Und das ist wieder eine wichtige Entwicklung, so im 5., 6. Lebensjahr.
Ja, spannend. Jetzt haben wir ganz viele Anknüpfungspunkte, finde ich. Also wir können kurz noch zur Mehrsprachigkeit gehen. Nicht allzu ausführlich, aber du hast jetzt wirklich ganz bewusst gesagt, wenn es eben eine Sprache ist. Ich habe auch noch so halb aus dem Studium, eben wenn mehrere Sprachen sind, kommt alles wie ein bisschen später. Ist das erwiesenermaßen so?
Also ich bin jetzt nicht die absolute Expertin für mehrsprachigen Spracherwerb, aber es ist so völlig logisch vorzustellen, oder? Wenn der Papa Italienisch spricht, die Mama Deutsch spricht, dann hört das Kind vielleicht, sagen wir jetzt die halbe Woche Italienisch, die halbe Woche Deutsch. Und dann hat es vielleicht eine Bezeichnung für den Traktor in Italienisch und für, müssen jetzt nicht zu viel gendern, aber ist jetzt, oder? Und für
Zahnbürste
in Deutsch, oder? Wenn ich jetzt nur in Deutsch den Wortschatz beurteilen würde, dann würde ich sagen, ja, Traktor hat es nicht zur Verfügung. Aber es hat es eben im mentalen Lexikon des Italienischen zur Verfügung. Und deshalb ist da Sorgfalt, mit Sorgfalt umzugehen, dass man das auch wie zusammen addiert, oder? Und immer berücksichtigt, in welchem Kontext hört das Kind und spricht das Kind welche Sprache. So ganz vereinfacht gesagt. Und dann ist das Kind natürlich mit verschiedenen Grammatikstrukturen konfrontiert. Oder das, was ich jetzt beschrieben habe, wie Vergangenheitsformen gebildet werden, wie der Hauptsatz strukturiert ist, ein Nebensatz im Deutschen strukturiert ist, das ist nicht das Gleiche wie im Italienisch.
Ja, das ist doppelt so viel Lernstoff.
Genau. Ja. Und dann muss es noch die Unterscheidung machen. Wo mache ich es wie? Es ist komplexer. Es ist aber so, dass man heute weiß, die Kinder verarbeiten Sprache flexibler, weil sie ja flexibler sein müssen, von Beginn weg. Also es ist nicht, man weiß heute, Multilingualität per se ist nicht ein Risikofaktor für Sprachentwicklung. Sondern die vernetzen, wenn man wirklich auch mit Bildgebung weiß, man die vernetzen flexibler als monolingual, also einsprachig aufwachsende Menschen.
Du hast eben als Logopädin im Frühbereich lange gearbeitet. Mich würde das jetzt schon noch interessieren. Also wie alt waren diese Kinder und aus welchen Gründen kommen die am häufigsten dann zu dir?
Also die Kinder kommen ab etwa 2,5-jährig, kann man wirklich sehr stimmige, auf das Kind abgestützte, theoretisch gut fundierte Therapie machen. Und Kinder kommen einerseits, weil sie nicht sprechen, weil sie unverständlich sprechen, weil sie leiden, weil sie viel Frust zeigen. Kinder werden auch, die in die Logopädie kommen, werden auch häufig von den Eltern so beschrieben, es kann nicht für sich selber spielen. Also wenn es spielt eine halbe Stunde, dann ist jede Kiste im Spielzimmer ausgeräumt, aber es hat nicht einen Zoo gebaut, wie beispielsweise die Mama oder der Papa das vom älteren Geschwister kennen. Ganz eine spannende Erfahrung, die wir immer wieder machen als logopädische Fachperson, ist, dass Eltern beschreiben, es spricht nicht, aber wissen Sie, es versteht alles. Und das finde ich ein so wichtiger Moment, dass da die Fachlichkeit ins Boot geholt wird, weil Eltern sind da eigentlich überfordert, wenn sie das beurteilen müssen, wie ihr Kind versteht. Und häufig meinen sie eben, sie versteht viel, viel, viel besser, als wir Fachpersonen dann das beurteilen.
Das ist sicher interessant, weil eben es ist ja auch als Elternteil oder überhaupt die Frage, wann werde ich aktiv, weil es sind nicht die Kinder, die kommen, sondern es sind eigentlich die Eltern, die kommen. Und in diesem frühen Bereich gibt es ja auch so wie eine Lücke. Am Anfang wird der Säugling noch so untersucht, dann gibt es schon so Kontrollen, aber dann ist erst der Schuleintritt so richtig offizieller Maßstab. Und in dieser Zeit davor ist es aber extrem wichtig eben für den Spracherwerb. Deshalb nimmt es mich auch Wunder, wie wann muss man unbedingt kommen und wann muss man sich vielleicht einfach entspannen? Ja.
Genau. Also mit der logopädischen Brille wäre es unglaublich wichtig, dass Kinder mit 2-jährig bei der kinderärztlichen Kontrolle vorstellig werden. Und da ist es grundsätzlich schon auch so, dass Leitlinien sagen, dann sollte die kinderärztliche Fachperson wirklich auch den Wortschatz abfragen.
Wie?
Es gibt Elternfragebogen. Das sind so Wortlisten, das sind so standardisiert zusammengestellte Listen. Natürlich sind wir da wieder beim Gender-Thema und da sind wir wieder beim Thema, in welcher Umwelt lebe ich. Wenn ich nie im Zoo bin, weiß ich nicht, wie eine Giraffe heißt, oder? So. Aber die funktionieren tatsächlich sehr gut, dass man wie so einen Hinweis bekommt, oder? Dann kreuzen die Eltern an, welche Wörter hören sie, hat das Kind schon gesagt. Und dann hat man wie so einen Eindruck.
Ich frage mich gerade live, ob ich das gesehen habe, und eine Liste habe ich nicht gesehen. Schon so wie die Frage, spricht es schon 5 Wörter oder mehr?
Genau.
kommt mir jetzt in den Sinn, aber für eine Liste.
Das ist einfach eine Option, die Kinderärzte haben. Oder Mütter- und Väterberaterinnen, je nachdem. Aber das ist genau wieder die Lücke, oder? Zur Mütter- und Väterberaterin gehe ich meist noch mit einem Säugling. Aber viele Familien gehen nachher nicht mehr dahin. Und da wäre zum Beispiel auch eine super Ressource, würde da drin stecken. Das sind auch ausgebildete Menschen. Dann, wenn ein Kind jetzt mit 2-jährig auffällig ist, ist es wünschenswert, eine 3-Jahres-Kontrolle zu machen, weil in diesem Jahr unglaublich viel passieren muss. Und mit 2 ist es schon immer noch so eine verankerte Sichtweise, wir warten mal. Wir warten und beobachten und dann muss aber unbedingt mit 3 spätestens nochmal geschaut werden, wie hat jetzt das Kind die Sprache entwickelt. Und es ist eben tatsächlich so, und das wissen, denke ich, viele nicht, dass man auch mit 2,5-jährig schon eine logopädische Abklärung machen kann. Also da findet schon viel Aufklärung statt auch und wird immer mehr auch öffentlich gemacht, dass dieses Zuwarten nicht nur positive Seiten hat. Es hat auch positive Seiten. Diskussionslos. Aber zu lange warten ist einfach nachher ein grosses Risiko.
Und wenn gewisse Menschen sich dann auch gar nicht vorstellen können, also was machst du denn bei einer Abklärung?
Genau. Ja, viele Logopädinnen, vor allem hier in der Schweiz, die mit kleinen Kindern, da meine ich eben 2,5, 3, 3,5-jährige Kinder arbeiten, die spielen mit den Kindern, weil das der Entwicklung des Kindes entspricht, weil das für das Kind einen natürlichen Zugang darstellt. Und eben, wie ich vorher schon genannt habe, das Spiel wird ja noch oft auch schon von Eltern als auffällig, sogenannt auffällig, oder eben, ja, es gibt Fragen von den Eltern auch zur Spielentwicklung. Und theoriebasiert, und da sind wir jetzt wieder bei der Entwicklung, kognitive Entwicklung, Spielentwicklung, Sprachentwicklung, sieht man, dass sich diese Entwicklungsbereiche vor allem im frühen Alter gegenseitig bedingen. Und deshalb ist eben der spielerische Umgang wie die Methode auch. Also es ist nicht nur das Mittel zum Zweck, das Spiel, sondern wir spielen auch mit den Kindern, damit sie im Spiel Vorstellungen aufbauen können, worüber sie sprechen wollen. Viele Kinder, die in die Logopädie kommen, die können das nicht leisten, was du gesagt hast von deinem Sohn. Die können nicht erzählen, was sie in der Kita gemacht haben, weil sie sich nicht bildlich daran wieder erinnern können. Und da hat jetzt wieder kognitive und Spielentwicklung ganz viel zusammen miteinander zu tun.
Um noch konkreter zu sein, es gibt dann zum Beispiel Figuren und ich mache einfach damit, ich spiele so oder...
Ganz genau, oder wir kochen Würste mit den Kindern mit Wasser oder wir parkieren die Autos in der Garage, was das Kind Lust hat. Also wir lassen uns da sehr leiten vom Kind, das ist nicht vor...
Genau, ganz genau. Es ist eben noch schwierig, finde ich, mit Kindern dann rauszufinden, wie viele Wörter kann es. Ja. Man kann es ja nicht fragen.
Nein. Ganz genau. Weil dann ist es ja wie ausgefragt und es ist nicht natürlich. Ja, und da gibt es natürlich auch mega coole Dinos, wenn jetzt ein Kind Dino-Fan ist. Da gibt es das Feuerwehrauto, das noch Wasser spritzt, weil das ist ja dann wieder ein Anlass, um zu sprechen. Oder ein Anlass, um zu schauen, oder? Wir haben vorher das mit dem Blickkontakt besprochen. Viele Kinder, die eine Sprachentwicklungsverzögerung haben oder eine Sprachentwicklungsstörung, die haben auch noch Schwierigkeiten mit diesem Anwenden des Blickkontaktes. Und dann ist es nicht spannend, wenn ein Auto nur hin und her fahren kann, dann muss es auch spritzen können und tönen, oder wie die Ambulanz und so weiter. Also es sind oft mega spannende Spielgegenstände da.
Jetzt können wir auch noch zu deinem Sohn kommen, oder so im Sinn von, wenn eben wirklich auch andere Voraussetzungen da sind, um Sprache zu erwerben. Magst du uns da etwas mitnehmen? Wie ist das bei deinem Sohn abgelaufen oder läuft immer noch ab? Also 9-jährig, Trisomie 21, so mein Wissensstand.
Ganz genau. Sprache lernen für Kinder mit Trisomie ist ganz oft ganz, ganz schwierig. Wörter zu speichern, Wörter auszusprechen. Sie verstehen häufig deutlich besser, als sie sprechen können. Ganz konkret bei meinem Sohn bedeutet das, wir nutzen auch Gebärden, also mit Händen. Er verwendet auch selber Gebärden. Jede Bezugsperson hat eine Gebärde, weil es für ihn schwierig ist, den Namen auszusprechen.
Weil es vom Mund her wirklich schwierig ist. Er weiß, wer das ist, aber er kann es nicht vor.
Genau, es ist auch schwierig, eher schwierig übers Auditiv, also über Ohrsprache zu verarbeiten. Er ist viel stärker visuell, also übers Auge. Das weiß man von vielen Kindern, die betroffen sind von Trisomie 21. Und es ist wie viel konkreter, oder? Gebärden sind viel, viel, viel konkreter. Schneiden, da mache ich die Bewegung mit dem Zeigefinger wie hin und her schneiden, beispielsweise, oder ein Brotleib, da zeichne ich wie in der Luft einen Brotleib oder Ball. Das ist viel weniger abstrakt, oder? Wir müssen uns vorstellen, Sprache ist unglaublich abstrakt. Was hat Ball, B-A-L, mit dem Ball zu tun? Nix, gar nichts. Und das ist das Schwierige. Das ist das Schwierige auch für Kinder, die eben aufgrund des Geburtsgebrechens kognitiv auch eine Beeinträchtigung haben, was jetzt bei unserem Sohn eindeutig auch zutrifft. Also unser Sohn ganz konkret ist enorm kommunikativ, aber es fehlen ihm die Wörter. Er möchte unglaublich gerne kommunizieren und er beginnt jetzt auch erste Wörter zu nutzen. Aber, oder, wir sprechen jetzt von einem Kind, das 8,5 Jahre alt ist.
Also zu nutzen eben.
Zu sprechen, genau.
Ja. Okay, und sonst Gebärden?
Genau, und Piktogramme.
Wollte ich gerade fragen, genau. Ist das auch hilfreich?
Ja, genau, da sprechen wir von der unterstützten Kommunikation. Das ist auch etwas, das dem begegnen wir immer mehr. Auch ich denke wirklich auch Eltern, die sich interessieren für Sprachentwicklung oder Fachpersonen jetzt in angrenzenden Berufsgruppen. Unterstützte Kommunikation, das beinhaltet eben das, was ich beschrieben habe mit Gebärden, aber auch mit Bildhaft. Also mit Symbolen. Und das ist wieder, Symbole sind näher bei der Realität als das Wort Ball, oder? Ein gezeichneter Ball, den bringe ich viel mehr, wenn ich das Bild sehe, in Kombination mit dem Ball, den ich jetzt holen soll, im Mittagsraum, als wenn mir einfach die Lehrperson sagt, hol den Ball.
Und ist das dann, also gibt es Kärtchen oder auf einem Pad?
Beides, beides. Unser Sohn beispielsweise, der, das ist ja dann ganz oft das Thema, dass ja dann nicht einfach nur die Kognition oder nur die Sprache mit betroffen ist. Unser Sohn hat jetzt auch, kann noch nicht ein Pad bedienen. Er weiß wohl, wie das geht. Die Fingerbewegung ist beobachtbar, er imitiert. Aber er könnte jetzt noch nicht auf so Symbole zeigen. Er kann das nicht so steuern. Deshalb gibt es dann größere oder kleinere Bilder. Das ist der Vorteil, die kannst du auch mittragen. Aber natürlich gibt es auch die Pads. Da ist für uns die Technik natürlich wunderbar.
Ich denke nur an Kärtchen, sind doch immer so eine begrenzte Menge. Und die wollen ja wahrscheinlich auch die Welt in noch einem größeren Radius irgendwie kennenlernen.
Das ist eine spannende Überlegung von dir. Tatsächlich ist natürlich der Radius und das Interesse viel kleiner, oder? Das ist jetzt beispielsweise gerade wieder, wenn wir jetzt deinen Sohn und der 2,5-Jährige ist mit meinem 8-jährigen Sohn vergleichen würden. Die Welt, die sich euer Sohn schon denken kann, ist ein Vielfaches größer, nehme ich an, weil bei unserem Sohn kann ich ja auch einfach eine Annahme treffen, aber nehme ich an, dass die viel größer ist als die Welt, in der sich rein physisch, aber auch mental, also geistig, unser Sohn mit der Behinderung bewegt.
Ich finde einen wichtigen Punkt dann auch das Wohlbefinden, oder? Der muss ja nicht in einer, weiß ich wie, riesigen Welt leben, aber es wäre wie schön, wenn es ihm da gut geht, ganz wenn er genau. Sich dort irgendwie bewegen ja. Kann.
Und was zwei Aspekte sind noch ganz wichtig wegen den Piktogrammen und Gebärden, wenn das Spracheverstehen schwierig ist, hilft natürlich das Bild. Das ist eine ganz große Hilfestellung. Und das Thema der Teilhabe. Wenn ich nicht Teller sagen kann, aber ich kann das Bild Teller nehmen und dir hinstrecken, dann kannst du reagieren und sagen, oh ja, ich habe den Teller für dich vergessen. Oder was, du willst einen anderen Teller? Und dann kann jetzt unser Sohn beispielsweise, ja, der ist sehr stark im Ja und Nein sagen. Nein ist übrigens ein Wort, das ist super integriert in seinem Wortschatz. Genau. Ja, oder das hilft dann für die Verständigung. Weil wenn jetzt unser Sohn spricht, dann verstehe ich ihn nicht immer und außenstehende schon gar nicht. Und dann hilft es dir jetzt beispielsweise, würde es helfen, wenn du ihm begegnest, wenn er Ball zeigt.
Mhm. Ganz klar. Ja, und du hast gesagt, kann noch nicht. Oder also, was ist denn da so zu erwarten? Ja. Oder wie?
Was man weiß aus Erfahrung und auch aus der Empirie, also aus der Forschung, ist, dass die Sprachentwicklung meist dieselben Schritte geht. Also die Phänomene, die wir jetzt vorher beschrieben haben mit den Entwicklungsstufen, die gelten auch für Kinder, die Sprache langsam lernen. Ob sie jetzt auch eine Behinderung, sage ich jetzt, also ein Syndrom haben oder nicht. Also Kinder, die Sprache langsamer lernen ohne ein Trisomie und Kinder, die Sprache langsam lernen mit Trisomie, die machen genau dieselben Entwicklungsschritte. Manchmal natürlich, wenn jetzt noch eine genetische Situation, also eben ein Syndrom vorhanden ist, oder ich sage jetzt auch ein neurologisch, ein Autismus, eine Autismus-Spektrum-Störung mit auch noch eine Thematik sind, dann gibt es dann schon Abweichungen. Aber grundsätzlich habe ich deshalb gesagt, noch nicht, weil ich bei ihm kleine, langsam vorangehende Entwicklungsschritte immer beobachte. Und das sind dieselben. Oder er beginnt jetzt mehr Wörter zu lernen, er beginnt mal zwei Wörter zusammenzuhängen, genauso wie es mein großer Sohn gemacht hat. Er macht es einfach viel langsamer.
Kommen wir noch kurz zu einem Nebenthema. Es gibt heute ja auch immer wieder so Medienthema, auch im, sage ich jetzt, auch im Spracherwerb. Also quasi, wie beeinflusst der Medienkonsum der Kinder auch ihren Spracherwerb? Und eine, so ein bisschen eine Kombifrage. Ich habe auch gelesen und von einer Freundin gehört, es gibt auch immer mehr so Logopädie-Apps, also dass man dann mit einer App übt. Was hast du damit für Erfahrung? Oder ist das nur, wenn kein Mensch zur Verfügung steht? Ist ja immer auch dort die Frage vom Maß vielleicht und der Begleitung.
Genau. Es ist vor allem eine Frage der Qualität und wie es eingesetzt wird. Oder was du sprichst zuerst ja eigentlich den Risikofaktor Medienkonsum an. Und wir sehen ganz viele Kinder, die sprechen so komikhaftes Englisch. Und da ist wie der Risikofaktor mit dahinter, oder? Ein Fernseher, der spricht und spricht und spricht und spricht und ein Kind, das ja motiviert ist zu lernen, beginnt einfach nachzusprechen, aber ohne Bedeutung. Dann sagst du, yeah, hello, together. Und dann imitiert es noch super genau mit der Sprachmelodie. Aber es kann diese Sprache nicht funktional nutzen für die Kommunikation. Und dasselbe verknüpfe ich dann eben mit den Apps. Also wenn eine App genutzt wird, um Sprachtherapie zu ersetzen, dann habe ich große Fragezeichen. Wenn aber die Apps sehr zielführend eingesetzt werden, dann ist es eine großartige Errungenschaft, die uns die Technik bietet.
Also mehr, wenn sie als Kombination zu einer, so ab und zu gibt es quasi eine Therapiestunde und dazwischen übt man mit der App? Oder
wie meinst du? Ja, oder wenn es gibt einfach auch ganz gute therapeutische Apps, wo wie anstatt dass ich ein Hausaufgabenpapier mit nach Hause gebe, sage ich, hey, du arbeitest jetzt in dieser App weiter. Da kannst du ganz viel, kannst du Memory spielen mit R am Anfang, R in der Mitte. Da muss ich nicht Kärtchen noch strapaziös herstellen. So, oder? Gut genutzt meine ich, wenn es fachlich angeleitet ist und fachlich sinnvoll und stimmig.
Wenn es jetzt diese Übung, genau, würdest du die dann mit der App alleine machen? Also, und die App gibt
je nachdem,
dann Feedback,
genau, ja, genau.
Ob das jetzt, ja, ob diese Wellen quasi aufgenommen
genau,
werden?
Genau, ganz genau. Es gibt auch in der Aphasie-Therapie, respektive nicht unbedingt Aphasie, also bei erwachsenen Menschen, die einen Schlaganfall erlitten haben, da gibt es wirklich auch therapeutische Interventionen, die basieren. Vor allem beispielsweise für Atmung und Stimme. Dann wird aufgezeichnet, wie lange konnte jemand den Ton, wie laut halten, wie war die Frequenz, ist er abgefallen. Und das ist natürlich eine super Hilfestellung, welche ich nicht gleich leisten kann als Therapeutin.
Und wenn ein Messgerät bist.
Genau, oder? Und wenn so eine Patientin dann zu Hause oder in der Reha im Zimmer nochmal üben kann mit dieser App, ist das natürlich genial. Das ist zielführend eingesetzt.
Da wollte ich auch noch kurz anschneiden. Eben, wir haben jetzt vom Spracherwerb von Kindern gesprochen und es gibt eben, es ist im Linguistikstudium auch immer wieder gekommen, oder diese Aphasie-PatientInnen, was man an denen alles beobachten kann. Und ich habe mich dann gefragt, das ist natürlich eine andere Ausgangslage, wenn die Sprache schon da war und sie so wie reaktiviert wird, als wenn sie von Grund auf gelernt wird? Oder wie würdest du das Das ist eigentlich eine andere Geschichte.
Ja, genau. Also Aphasie vielleicht noch zur Erklärung ist, wie ich hatte eine Hirnblutung oder einen Unfall und ich habe einen Sprachverlust, so ganz einfach erklärt. Und ja, das ist ganz anders. Da können wie Hirnregionen, wenn sie wie wieder besser vernetzen, dann geht es viel, viel, viel schneller, je nachdem, weil diese Person ja auf vorhandene Strukturen, auf vorhandenen Wortschatz zurückgreifen kann. Es sind dann nicht die gleichen Phänomene immer zu sehen wie beim natürlichen Spracherwerb. Das ist ein grosser Unterschied.
Also das ist dann Phänomene?
Eben die Phänomene, dass es dann wie so stufenweise geht. Das sieht man, es kann wie sein, zack, in einer Woche hat eine Patientin von, ich habe einzelne Wörter sprechen können zu, ich kann schon wieder fast kurze Sätze sprechen. Was ja ein Phänomen ist, das wir nie sehen würden bei Kindern. Und das hängt einfach zusammen, wie gut die Rehabilitation vorangeht, sicher auch, wie gut die sprachliche Kompetenz auch vorher war, welche Hirnregion betroffen ist und so weiter.
Aha. Bei Hirnregionen vielleicht nur ganz kurz. Früher hat man immer so Broca, Wernicke Areal. Ist man da noch auf demselben Stand, dass man so denkt, es gibt so vielleicht 2, 3 Areale?
Also grundsätzlich kann man wie sagen, man weiß heute die Plastizität, also die Flexibilität, dass eine Hirnregion für die ursprüngliche Hirnregion eine Denkarbeit, Verarbeitungsaufgabe übernimmt, weiß man heute. Das ist besser, als man sich das früher vorgestellt hat. Man weiß aber auch heute, dass es immer noch Broca, Wernicke wichtig sind, aber dass es viel mehr Regionen auch braucht für Sprachverarbeitung. Oder weil Sprache ja nicht einfach nur Sprache ist, sondern Kommunikation, Impulskontrolle, flexibles kognitives Vernetzen. Und das sind dann andere Hirnregionen, die wichtig sind zusätzlich, um Sprache zielführend zu nutzen.
Ja, wir kommen langsam zum Ende des Gesprächs und ich finde das gerade einen sehr wichtigen Punkt. Eben jetzt einfach ausgedrückt, nur Worte sagen können, ist noch keine Kommunikation. Du hast auch im Vorgespräch so gesagt, eben ganz wichtig ist auch überhaupt, jetzt auch zum Sprachenlernen, das gesamte Umfeld und wie sich das anfühlt. Vielleicht zum Schluss wirklich noch so, was empfiehlst du quasi, was ist dein Umfeld, in dem ein Kind gut Sprache erwerben kann?
Etwas unglaublich Wichtiges ist Präsenz. Das ertappe ich mich, oder? Mit dem Handy, im Handy-Zeitalter. Ach, ich schreibe noch schnelles Mail. Ach, ich muss noch schnell da antworten. Präsenz. Also lieber eine halbe Stunde und dann wirklich nur das Kind und ich reagiere auf seine Sprache. Ich teile mit ihm diesen Moment. Ich bin ein gutes Sprachvorbild in dem Moment und sage nachher so, und jetzt eine Viertelstunde lei. Als ich bin unterwegs im Tram und habe noch das Handy und das Kind muss wie vor sich her selber sprechen. Und mit Präsenz meine ich nicht nur Sprache, sondern wirklich auch emotionale Präsenz. Dasein, Bedürfnisse empfangen, auf Bedürfnisse reagieren, aber auch Bedürfnisse zurückweisen, damit es nachher eine Diskussion braucht, das ist auch Sprachentwicklung. Oder wenn man so an das Kind mit 3-jährig denkt, das fordert. Und das lernt ganz viel für die Sprache und Kommunikation, wenn ich Nein sage. Oder wenn ich ein Gegenargument bringe.
Ja, du hast zu Beginn so schön gesagt, wie ich finde, es muss ja auch etwas zu sagen geben. Also es muss ein etwas schicken wollen.
Ja.
Dann lernt es wahrscheinlich viel, weil es so ein Bedürfnis eben hat.
Und noch was ich auch wichtig finde, und das ist jetzt wieder auch da greife ich jetzt einerseits auf meine Fachlichkeit zurück und andererseits auf mein Erleben als Mama, neugierig sein. Auch wenn ein Kind nur wenige Worte spricht, neugierig dafür, was interessiert dich von der Welt? Was interessiert dich? Was willst du mit mir teilen? Und das finde ich macht es dann auch so wertvoll, in Interaktion zu sein mit einem Kind, eben wie jetzt unser Sohn, der die Sprache jetzt nicht als Werkzeug zur Verfügung hat und nicht lesen und schreiben kann, aber trotzdem verlässlich schöne, stimmige Interaktionen für ihn wie auch für mich möglich sind.
Ich denke, das war ein schönes Schlusswort. Ich danke dir vielmals für dieses Gespräch.
Ich bedanke mich auch ganz herzlich.
Challenge.
Hallo Zita. Ich habe gerade ein Podcast-Gespräch mit der Logopädin Martina Fetschgoth. Und das ist unsere Challenge für dich. Stell dir vor, du bist selber 2,5 Jahre alt. Und du kannst nur in 2 oder 3 Wortsätzen reden. Jetzt tust du in dieser Zeit ein paar Mal deinem Freund oder deiner Freundin oder sonst jemandem daheim am Abend erzählen, was am heutigen Tag so war. Und eben nur in 2 oder 3 Wortsätzen. Und beobachte dich selber, wie sich das anfühlt und auch, wie es für das Gegenüber ist. Viel Spass!